Willkommen zu Close the Deal. Heute spreche ich mit dem Serienunternehmer und Investor Tim Schumacher über das Thema Climate Tech und über seine Gründung des World Funds, immerhin Europas größtem Klimafonds. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zu Close the Deal. Wie ihr wisst, spreche ich jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance-Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen. Heute soll es aber nicht nur um M&A oder Investmentstrategien gehen, sondern wir haben uns etwas viel Größeres und dramatisch viel Wichtigeres auf die Agenda geschrieben. Es geht um das Klima bzw. dessen Schutz. Und genau diesen hat sich Seriengründer und Investor Tim Schumacher mit dem World Fund ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Tim ist dabei nicht nur im tiefsten Herzen und auch im positivsten Sinne ein Freiburger Öko, sondern zeigt auch, wie man Klimaschutz und Unternehmertum miteinander verbinden kann und auch sollte. Allein die Namen der Investoren vom World Fund sprechen da für sich und zeigen die Relevanz des Themas. Wir sprechen nicht nur darüber, wie der World Fund seine Targets auswählt, sondern auch, ob und wie M&A als strategisches Mittel im Bereich des Klimaschutzes eingesetzt wird und was Unternehmer dabei beachten sollten. Außerdem hat Tim natürlich auch selbst als Unternehmer praktische Erfahrungen mit M&A-Deals auf der Buy-Side und auf der Sell-Side gesammelt, die wir auch miteinander besprechen möchten. Ich freue mich also auf einen spannenden und inhaltlich vielfältigen Deep Dive in das Thema Climate Tech, Venture Capital, Unternehmertum und natürlich auch M&A. Aber genug der Vorreden, herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Tim.
Hallo, freut mich, dass ich da bin.
Ja, ich freue mich sehr darüber, Tim. Bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis zu unserem neuen Produkt Deal Circle Directory. Wenn ihr auf der Suche nach dem perfekten Partner, Tool oder Berater für euren M&A-Prozess seid, schaut gerne mal im Directory vorbei. Der Link ist super einfach, lautet dealcircle.com/directory. Was bekommt man dort? Einen super Überblick über die besten Anbieter in vielen Kategorien und dazu natürlich exklusive Vorteilspreise, zum Beispiel sehr, sehr stark vergünstigte Datenräume von Intralinks oder einen riesen Discount auf das Liquiditätsmanagement-Tool von Agicap. Es lohnt sich also mal reinzuschauen, um sich zu informieren und vor allem Dingen zu sehr, sehr fairen Preisen auch zu buchen. So, Tim, lass uns starten. Bevor wir den Deep Dive in den World Fund starten, lass uns gerne einmal ganz kurz über dich sprechen und über deinen Weg dahin. Ich habe dich gerade als Freiburger Öko bezeichnet. Ich hoffe, das nimmst du mir nicht zu übel.
Das nehme ich als Kompliment, auf jeden Fall.
Und genauso war es auch gemeint. Du hast dann aber in Köln BWL studiert und in Stockholm den Finance Master nachgeschoben. Was war dein ursprünglicher Karriereplan?
Ja, ich war damals eigentlich immer so zwischen Informatik. Ich habe begonnen zu coden, als ich 13 war, einen ersten Computer bekommen habe und der BWL auf der anderen Seite. Also für die BWLer war ich eigentlich immer der Nerd. Für die wirklichen Informatiker war ich eigentlich immer der dumme BWLer. Also es ist immer so eine Frage der Perspektive. Und ich habe aber dann irgendwann eigentlich gemerkt, andere Leute können besser coden als ich. Aber ich bin eigentlich ein ganz passabler Unternehmer. Und dann habe ich am Ende das auch fertig studiert. Wirklich einen Karriereplan hatte ich nicht. Ich war immer eigentlich, glaube ich, im Grunde meines Herzens Gründer. Wir haben damals mit 17 ein Computerspiel bereits deutschlandweit vertrieben. Ich bin dadurch in E-Commerce gestiegen. Wir haben Webseiten gebaut für Unternehmen. Eigentlich, glaube ich, war mein Karriereplan dann doch immer Unternehmer zu werden, auch wenn es nicht wirklich ein Plan war.
Ja, ich glaube, das ist das Unternehmerherz, das einfach in einem dann schlägt und irgendwann muss man es einfach rauslassen. Direkt nach dem Studium ging es dann auch 2001 los mit Sedo, einem der größten Domain-Marktplätze. Wie kam es dazu?
Das kam eigentlich dazu, dass wir diese Webseitenprojekte für Unternehmen gebaut haben und immer das Problem hatten, wir wollten eine gute Domain uns registrieren. Und das war eben 2001, wo man eigentlich denkt, so, oh, da war ja noch total viel frei, aber da war natürlich auch schon ganz viel weg. Und diese Domains waren immer vergeben und dann haben wir aber gemerkt, ja, irgendwie werden die gar nicht genutzt und haben gesagt, wir müssen eigentlich was bauen, was das Kaufen einer Domain genauso einfach macht wie das Registrieren. Und haben dann beschlossen, sowas wie Sedo zu starten. Und das habe ich 10 Jahre gemacht. Das habe ich wirklich von drei Freiburger Freunden den ganzen Weg einmal bis zum IPO am Ende. Wir waren über 300 Mitarbeiter. Ich habe ein paar Jahre in den USA gelebt. Also ich habe sozusagen einmal den gesamten Weg als Unternehmer da auch mitgemacht. Und so hat aber eigentlich mit einer ganz einfachen Idee begonnen.
Und da wir hier auch ein M&A Podcast sind, muss ich da einmal neugierig nachfragen. Also ihr habt dann in der Tat den Börsengang vollzogen. Gab es damals auch einen Dual-Track-Prozess, wo es einen klassischen Exit hätte geben können, oder war der Börsengang immer von vornherein angestrebt?
Nee, das war bei uns ein bisschen ein Sonderfall. Wir haben sehr früh eine Beteiligung durch einen Strategen bekommen, durch United Internet, also 1&1 und diverse andere Domain-Brands. Das war sehr hilfreich für uns. Tatsächlich rät man ja normalerweise nicht den jungen Gründern so direkt, gibt man nicht direkt 40% an Strategen ab. Genau das haben wir gemacht. War aber auch 2001, ja. Finanzierungssituation war echt beschissen. Aber wie gesagt, United Internet war super, sehr unternehmerisch, ist ja selber noch Gründer geführt, so eins der ganz großen Internetunternehmen der ersten Stunde, eben auch mit sehr viel M&A-Know-how. Ich glaube, da habe ich das auch so ein bisschen mitgelernt. Und die hatten einfach noch einen Börsenmantel übrig von was anderem. Und wir haben das quasi über so einen Reverse-Merger mit einer anderen Firma gemacht. Aber das war eigentlich gar nicht geplant. Das war mehr opportunistisch. Ich habe aber auf Käuferseite da relativ viel M&A-Erfahrung gemacht. Ich habe da irgendwie früh gemerkt, dass es verschiedene Gelegenheiten gibt, wo man eben als junger Gründer auch M&A machen kann. Ich glaube, wir waren gerade ein Jahr, hatten wir Sedo im Betrieb. Da hat ein Konkurrent von uns hat die Fahnen gestreckt und dann habe ich den angerufen und gesagt, so, du, statt dass du jetzt irgendwie hier aufgibst, verkauf uns doch einfach irgendwie für 1.000 Euro die Domain und ich mache eine große Pressemitteilung, wir kaufen dich. Und dann haben wir das gemacht. Das ist natürlich immer für beide Seiten besser. Wenn du als Gründer aufhörst, möchtest du ja auch nicht irgendwie aufgeben und dann machst du daraus noch einen Exit. Das sieht immer für beide Seiten toll aus. Ich nehme die 1.000 Euro übernommen, die Domain, habe eine Pressemitteilung gemacht. Und dann hat wirklich eine Stunde später von United Internet jemand geklingelt. Sag mal, was habt ihr da für ein M&A-Deal gemacht? Wir wissen nichts davon. Ich so, ey, ganz ruhig, waren 1.000 Euro, war ein reiner Marketing-Gag. Hat aber total gut funktioniert. Also wir haben alle drüber geschrieben, so, ey, Sedo kauft was dazu. Und die waren sogar ein bisschen bekannt, aber die hatten halt einfach kein Geschäftsmodell. Und da habe ich, glaube ich, so ein bisschen Lust bekommen auf solche Themen. Dann haben wir einen, das ist vielleicht auch noch eine schöne Anekdote, wir hatten einen, als wir gestartet sind, gab es einen Wettbewerber, der hieß Great Domains, greatdomains.com, der wurde damals für 50 Millionen von VeriSign gekauft. Und das war eigentlich immer so unser absolutes Idol. Und VeriSign ist ja auch wirklich eine Macht, ist die Registrierungsgesellschaft von .com. Und wir dachten schon so, boah, wenn die mir für 50 Millionen das kaufen, das jetzt Gas geben. Aber nachdem die es gekauft hatten, ist das total eingeschlafen. Und wir haben dann irgendwie viele, viele Jahre später für irgendwie $1 Million deren Brand gekauft. Und Great Domains war halt wirklich so eine krass gute US-Brand. Wir haben dann unsere Domain-Auktionen, unsere Premium-Namen Great Domains gekauft. Also war ein reiner Asset-Deal, aber auch was für uns total lukrativ war, weil einfach wir in Amerika damit plötzlich eine Macht waren. Und dann habe ich auch along the way noch so ein paar kleine Kundenakquisitionen gemacht, wo wir also Plattformen gekauft haben, um einfach die Kundenbasis für unsere überzustellen. Also tatsächlich habe ich das schon auch in dieser Zeit als aktives Tool benutzt, um für uns Assets, Marken und gratis Pressemitteilungen zu kaufen.
Gerade M&A für Pressemitteilungen, das ist in der Tat, glaube ich, nicht ganz.
Das ist momentan ja wieder sehr en vogue,
ja.
Weil natürlich viele scheitern.
Ja, genau. Und gerade für die Verkaufenden dann ein gesichtswahrender Weg, da wieder rauszukommen.
Genau.
Ja, absolut. Damals der IPO oder der Reverse Merger, wie du gerade beschrieben hast, oder wahrscheinlich ein SPAC, bevor man den Begriff SPAC überhaupt kannte.
Ja, genau. Sehr gut. Sehr gute Analogie.
Ja. Habt ihr das damals alleine gemacht? Also alleine in Anführungszeichen mit dem Inhouse-Team von United Internet, oder war das noch mit einem separaten M&A-Advisor im Prozess?
Nee, wir haben das Inhouse gemacht. Also eigentlich waren die meisten Deals, das finde ich dann auch mal gerade so, diese Asset-Deals sind ja super wenig komplex. Du lädst dir irgendein Template runter. Ich habe noch nicht mal einen Anwalt dafür gemacht, selber in diesen Texten rumgefuddelt. Man muss meistens ja nur verstehen, was man kauft. Also quasi in der Due Diligence liegt die Hauptarbeit. Die Assets hast du nachher. Für mich ist da jetzt bei auch einer Transaktion natürlich jetzt dieser Größenordnung, eine Transaktion von 1 Million ist natürlich jetzt relativ klein. Da sind natürlich auch Haftungs- und solche Sachen relativ irrelevant. Und ansonsten, genau, United Internet hat noch ein bisschen mitgeholfen, weil die da gute Inhouse-Leute machen. Aber ich bin war da tatsächlich eigentlich immer Fan von versuchen, viel Inhouse zu machen, weil dann verstehst du auch das Asset. Ich glaube, was anderes ist, wenn du auf Verkäuferseite bist und wirklich einen Prozess machen willst, dann macht natürlich ein Broker Sinn. Aber wenn du ein Asset hast, eigentlich niemanden dazwischen hast, dann kannst du es auch irgendwie gut selber machen.
Und genau, also verstanden, da hast du dann auf der Buy-Side schon viel Blut geleckt und Erfahrungen gesammelt. Das ging dann weiter, genau 10 Jahre Sedo und dann ging es weiter mit dem zweiten Unternehmen, IO, mit dem Adblocker. Und auch da war M&A gerade auf der Buy-Side ein ganz, ganz wesentlicher Schritt für euch, um daraus wahrscheinlich mittlerweile, kann man das sagen, Europas größtem Adblocker-Geschäft zu machen?
Weltweit größer.
Oder weltweit sogar.
Ja, wir haben, ja, wow, wir haben 300 Millionen Nutzer, jetzt über 100 Millionen Euro Umsatz. Also das ist eine sehr gute Firma. Und tatsächlich war da M&A genauso wie Partnerschaften, aber auch ein ganz wesentlicher Wachstumspfad für uns. Und eben, wir haben andere Adblocker gekauft. Wir haben Partnerschaften geschlossen mit anderen Adblockern, mit anderen Browsern. Und tatsächlich... ja, ganz, ganz wichtig eigentlich, um Nutzerwachstum sicherzustellen. Ohne das hätten wir das nicht geschafft. Ja.
Und dann in der Tat immer Stück für Stück dann kleinere europäische oder eben weltweit Player mit hinzugenommen, auch um weitere Technologien mit reinzunehmen, oder war es einfach weiterer Marktzugang, weiterer Kunden, Nutzerzugang?
Da ging es mehr um Marktzugang. Wir haben mal eine kleine Technologieakquisition gemacht, Flatter, weil wir einen Payment-Service eigentlich einbauen wollten als Alternative zur Werbung. Das haben wir aber nie geschafft. Also da muss man sagen, das ist gescheitert als Akquisition. War aber auch relativ klein, war tatsächlich mehr so eine Art Equihire, und haben wir dann aber produkttechnisch nicht hinbekommen.
Und mit 300 Millionen Euro Umsatz, dann ja war schon wirklich eine signifikante Größe, aber zumindest für mich aus meiner Wahrnehmung immer so ein bisschen unterm Radar, vielleicht weil es keine riesen VC-Runden gab, die dann sehr, sehr medienträchtig waren. Also
ganz genau. Wir haben es quasi gebootstrapped, und bootstrapped Companies fliegen einfach viel, viel länger unterm Radar als... Firmen, die eben VC-Runden machen.
Ich erinnere mich an ein schönes oder schlimmes Gespräch mit Gründerszene. Das war so in unseren Gründerzeiten, so 1-2 Jahre nach Gründung, und wir haben auch bis heute bootstrapped. Und da ging es genau darum, und die meinen, ja Mensch, wenn ihr mal die erste VC-Runde macht oder mal die erste Mal FK aufnimmt, dann könnt ihr euch mal melden. Und ich meine, ja, aber haben wir ja nicht vor. Wir wachsen ja so organisch auch sehr, sehr gut. Wir müssen ja gar nicht. Ja gut, aber dann ist es für die Community nicht interessant. Also wirklich schade, was da für spannende Unternehmen dann häufig am Markt vorbeigehen.
Und das ist total falsch, und ist ja auch so, dass einfach viele Gründer sich dadurch ja auch so fixieren auf Finanzierungsrunden und denken, das würde ein gutes Unternehmen ausmachen. Und sicherlich, wir kommen ja nachher noch zu Venture Capital und auch der Rolle beim Aufbau von Technologien. Es gibt sehr viele Bereiche, da ist Venture Capital extrem wichtig, aber es gibt genauso viele Bereiche, da ist es unwichtig oder in manchen Fällen sogar hinderlich. Und da wäre es eigentlich besser, wenn die Gründer sich ein bisschen darauf konzentrieren, nochmal Umsatz zu machen, statt von Gründerszene-Schlagzeile zur nächsten Gründerszene-Schlagzeile sich sozusagen zu hangeln. Das Gefühl kriegt man tatsächlich manchmal.
Ja. Für dich ging es dann auch parallel los mit dem mit der Gründung vom eigenen Investment-Vehikel TS Ventures. Vermutlich, wenn ich das aus der Ferne heraus interpretieren darf, wahrscheinlich durch den Exit von Sedo ein bisschen Spielgeld, was generiert wurde. Und ging es auch da dann gleichzeitig los mit dem Fokus auf Climate-Tech-Investments, oder war das erst später?
Ja, das ging damit schon los. Also tatsächlich habe ich nach dem Exit bei Sedo mir überlegt, dass ich einfach einen Teil meines Geldes in junge Unternehmen wieder investieren möchte, und habe mich da eigentlich primär auf Themen fokussiert, die ich kann, also sprich Software, Online-Marktplätze, Online-Marketing-nahe Themen, aber schon da begonnen, Climate Tech rein zu mischen, weil das einfach für mich so das wichtigste Thema auch der Menschheit ist. Und ich habe versucht, Themen zu verbinden zwischen Climate Tech und eben meinen Kernkompetenzen, also sprich Software-Themen. Ecosia zum Beispiel habe ich gemacht zu einer frühen Zeit, aber eben auch andere Themen, Solar zum Beispiel, die Solar, großer Solarbauer. Auch da gibt es ja eine ganz große E-Commerce, Online-Marketing-Komponente. Klar, nachher muss jemand die Solarpaneele aufs Dach schrauben, das ist jetzt nicht meine Expertise, aber am Anfang bei Kundengewinnung und all diesen Dingen, da konnte ich schon so ein bisschen auch mithelfen. Und das war eigentlich meine Logik schon von Anfang an immer bei den Climate Investments.
Ja, Ecosia hast du gerade angesprochen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, ob es die größte Baumschule der Welt ist oder zumindest der größte Abnehmer für Bäume auf der Welt wahrscheinlich. Magst du mal zwei, drei Worte dazu sagen, worum es sich bei Ecosia handelt und was das Besondere an der Idee ist?
Ja, klar, gerne. Also Ecosia ist eine grüne Suchmaschine. Wir funktionieren wie Google, Suchschlitz, mit dem einzigen Unterschied zeigen wir Ergebnisse an, also ganz genau wie Google. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir inzwischen ein Non-Profit sind, also früher war es ein ganz normales Investment von mir, als Angel Investments gestartet, inzwischen ist es ein Non-Profit in Form eines Unternehmens im Verantwortungseigentum. Und wir nehmen unsere gesamten Gewinne und finanzieren damit primär Baumpflanzungsprojekte in der ganzen Welt. Wir haben über 200 Millionen Bäume gepflanzt, aber auch weitere Projekte wie der Ausbau von erneuerbaren Energien. Wir haben den World Fund, zu dem wir gleich noch kommen, mit angeschoben und unterstützen auch sonst alle möglichen Initiativen. Und ist tatsächlich inzwischen die größte unabhängige europäische Suchmaschine, muss man jetzt fairerweise sagen, mit sehr weitem Abstand noch zu dem großen G. Aber wir sehen, es tut sich ja gerade einiges. Hier Stichwort Digital Market Acts. Sehr viele von euch haben ja auch in den letzten Wochen oder kriegen auch noch in den nächsten Wochen diesen Choice Screen, wo die EU-Kommission endlich dafür gesorgt hat, dass die Konkurrenten nicht mehr dass Google und Apple und so nicht mehr automatisch ihre bevorzugten Suchmaschinen wandeln können, sondern sie müssen die Kunden zumindest fragen. Schon mal ein erster guter, wichtiger Schritt. Und wir haben da ein ganz, ganz respektables Business aufgebaut, was inzwischen sehr relevantes Spendengeld, also jedes Jahr über 20 Millionen an Spenden generiert, mit dem wir dann wieder zu 100% Bäume pflanzen. Also wirklich ein ganz, ganz interessantes Modell, was wir auch weiter ausbauen wollen und wo ich tatsächlich seit 10 Jahren jetzt auch immer im Hintergrund, aber doch ganz tatkräftig versuche mitzuhelfen, wo immer ich helfen kann.
Und da werden dann am Jahresende einfach die gesamten Jahresüberschüsse eben nicht ausgeschüttet an die Gesellschafter, sondern eben investiert in den Klimaschutz.
Ganz genau.
Du hast gerade gesagt, Unternehmen in Verantwortungseigentum, quasi als, so wie ich es wahrgenommen habe, Art neue Gesellschaftsform, ähnlich zu einer Stiftung, oder?
Ja, genau. Also wir haben damals auch einige Varianten angeschaut. Also es gibt ja, wenn man ein Non-Profit in Deutschland machen will, gibt es ja verschiedene Varianten. Man kann eine GmbH gründen, eine Stiftung, Vereine und aber eben auch ein Unternehmen, was sich selber gehört, also ein Verantwortungseigentum. Prominentestes Beispiel in der Welt ist wahrscheinlich Patagonia inzwischen, wo der Gründer und langjährige CEO quasi statt es an seine Kinder zu vererben, jetzt umgewandelt hat. Und das genau dieses Modell hat Ecosia schon seit langem. Und ja, das hat im Vergleich zu den anderen Methoden einige Vor- und Nachteile. Momentan kann man das in Deutschland nur über einen rein notariellen Vertrag machen. Es gibt keine eigene Gesellschaftsform, aber es gibt da tatsächlich politische Bestrebungen, wo wir auch unter anderem mithelfen. Und es steht sogar im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung, dass das diese Legislaturperiode kommen soll. Schauen wir mal. Aber wäre tatsächlich eine schöne Sache, weil es nochmal ein zusätzliches gutes Modell ist, was ein bisschen die Flexibilität eines Unternehmens hat, mit der gleichzeitig aber Glaubwürdigkeit und eben nicht Profitorientierung eines Non-Profit.
Absolut, absolut. Ich glaube, man kommt als Zuhörer jetzt schon eine Idee dafür, wie breit dein Themenspektrum ist. Du hast Ecosia gerade angesprochen, deine Venture-Investments, deine Angel-Investments als TS Ventures. Über den World Fund sprechen wir gleich als nächstes ausführlich. Und dann nebenbei gibt es aber auch noch die SaaS Group, die dein Kollege Dirk Salmer, der auch bei uns schon mal bei Close the Deal zu Gast war und auch demnächst wieder zu Gast sein wird. Er gibt uns bald ein Update. Das war im letzten Jahr eine super Episode mit ihm und seitdem ist ja auch im Markt wieder einiges passiert und deswegen sprechen wir in einigen Wochen auch wieder. Das Thema hast du dann auch 2018 mitbegründet und mit aufgebaut. Erzähl einmal ganz kurz in wenigen Sätzen die Geschichte dahinter.
Ja, mache ich quasi den Teaser, den Cliffhanger ganz für genau Dirk. So. Genau. Sehr gerne, weil tatsächlich Dirk auch bei der SaaS Group zu Recht, weil er macht ja auch einen super Job, was LinkedIn und Co. angeht, die deutlich bekanntere Person ist. Aber ja, ich habe das 2018 mit angeschoben. Was ich damals gemerkt habe, und da sieht man wieder so ein bisschen, was wir anfänglich diskutiert haben, meine Lust eigentlich an M&A. Ich sehe halt, habe halt eigentlich so der ganzen Zeit, das war bei Sedo, aber auch bei meinen Angel Investments, auch bei Adblock, habe ich immer wieder ganz tolle technische Gründer gesehen, die sehr, sehr gut sind auch in diesem frühen MVP-Bauen. Und die kriegen dann Unternehmen manchmal zu vielen Nutzern, wie bei Adblock, aber kein Geschäftsmodell. Oder sie kriegen ein Unternehmen auf 1 Million oder 2 Millionen in Revenue. Aber dann ist wie so eine gläserne Decke. Viele tun sich dann doch schwer, Mitarbeiter einzustellen. Sie tun sich schwer, irgendwie Verantwortung zu delegieren. Ich habe auch echt viele coole Tech-Gründer gesehen, die irgendwann ausbrennen, weil die oft sehr perfektionistisch sind und auch eben dann selber den Kundensupport machen, was super ist in der frühen Phase. Du lernst total viel kennen, aber du kommst halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und es sind aber oft wirklich tolle Tools, tolle Unternehmen. Und dann habe ich mir gesagt, lass uns doch irgendwie so eine Gruppe bauen, wo wir super coole SaaS-Unternehmen, kleine, unabhängige SaaS-Unternehmen einfach aufs nächste Level führen. Weil ich für mich auch, und da habe ich für mich so ein bisschen reflektiert und gesagt, na, ich bin eigentlich nicht dieser ganz frühe Bastler. Also ich habe das so in meiner ganz frühen Phase habe ich das gemacht, aber ich bin eigentlich doch dann besser in dieser Skalierungsphase, also nicht von 0 auf 1 Million, sondern von 1 Million auf 100 Millionen. Das ist eigentlich so meine Phase. Und dann habe ich versucht, diese beiden Sachen zu kombinieren und begonnen, SaaS-Unternehmen zu kaufen. Erstmal nur irgendwie eins pro Jahr und jetzt mittlerweile haben wir ja ein super tolles M&A-Team auch, wo eben Dirk das Origination-Team leitet. Und jetzt kaufen wir 7, 8 pro Jahr, hoffentlich in 2, 3 Jahren mal bis zu 20. Also wir haben da tatsächlich auch, machen deutlich, aber wollen quasi diese Grundidee behalten, einen wirklich auch gründerfreundlichen operative, verstärkende Käufer zu machen, eben jetzt nicht ein Großkonzern, wo die Sachen dann auch runtergehen. Ja, und mit der Methode haben wir jetzt knapp 20 SaaS-Brands übernommen, teilweise eigenständige Firmen, teilweise reine Brands, sind etwa bei 60 Millionen Umsatz, also 60 Millionen ARR, 300 Mitarbeitern, ist tatsächlich jetzt still und leise eigentlich ein ganz anständiges Unternehmen geworden.
Das kann man bei 60 Millionen ARR schon sagen. Und was ich auch vom Dirk lernen durfte, ganz klar eben kein VC-Geschäft, sondern genau. Eher Private Equity-Geschäft.
Richtig, Micro-Private Equity, genau. Sagen manche. Ja.
Genau. Ein super spannendes Marktsegment, in dem wir ja auch primär aktiv sind. Also insofern, danke für den Teaser für die nächste Episode.
Genau. Also reinhören bei Dirk.
Genau, und für diejenigen, die jetzt exakt genau so. Und für diejenigen, die jetzt schon neugierig sind, das war Episode 19, nochmal nachhören. Auch da kann man einiges von Dirk schon mitnehmen und in ein paar Wochen gibt es das Update. So, lass uns über den World Fund sprechen. Mittlerweile, glaube ich, wenn man das sagen darf, Europas größten Klimafonds. Mit einem Fondsvolumen von 300 Millionen, genau. In deiner Vita erkennen wir sehr, sehr oft das Thema IT, Tech, Software und eben auch vor allen Dingen Klima und Nachhaltigkeit. Was fasziniert dich daran? Wie passt das für dich alles zusammen?
Also ich glaube, das eine ist das, was ich wirklich glaube, was das wichtigste Problem unserer Menschheit ist. Ja, wir müssen die Klimakatastrophe aufhalten. Wir sind da einfach, unser gesamtes System ist einfach auf dem falschen Pfad. Mit dem Verbrennen von fossilen Energien und die wissenschaftlichen Zahlen sind einfach eindeutig, wenn wir in diese Richtung weitermachen, rennen wir in eine Katastrophe, Punkt. Ja, und das ist was, und da glaube ich, da hilft mir sicherlich meine Freiburger Sozialisation, das zu verstehen und auch anerkennen, weil es ist schwierig, ja. Ich meine, ich sehe das bei vielen anderen, die das, glaube ich, kognitiv und intelligenzmäßig total verstehen würden, aber sehr viele dieser Dinge sind Werte, basiert und man hat eben auch das Gefühl, es wird eben von der anderen Seite auch instrumentalisiert, also von Fossillobby und Co. Sprich, dass es den Leuten auch schwer gemacht wird, eine an für sich faktische Sache zu verstehen. Aber eben lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube einfach, es ist ein extrem wichtiges Thema. Es ist auch ein sehr technisches Thema. Also ich bin zwar ein Software-Mensch, bin eben mit Software groß geworden, verstehe Software sehr gut, aber trotzdem sind jetzt gerade so Themen wie Energiewirtschaft, auch im Bereich Bauen, Software ist überall dabei, es sind sehr logische Themen, auch das ist was, das ist, es ist immer noch für einen Software-Menschen recht logisch zu verstehen und es gibt natürlich auch tatsächlich, wir haben auch viele reine Software-Investments, auch im World Fund, die ich dann wiederum betreue. Bei den Hardware-Themen, da kommen wir gleich dazu, sind natürlich meine Kollegen und Kolleginnen, die das echte Fachwissen haben. Da bin ich dann eher nur flankierend dabei. Aber eben diese Kombination ist für mich was, wo ich gesagt habe, da möchte ich auch Zeit reinstecken und da möchte ich Energie investieren, weil ich glaube einfach, ich kann was dazu beitragen, auch als Unternehmer, und ich glaube aber auch, dass es einfach, wir müssen da was machen, und so kam die Idee dazu.
Das war, glaube ich, 2021, als ihr mit der Gründung gestartet seid.
Genau, vor drei Jahren haben wir das gegründet, ja.
Genau, und seitdem im Grunde jetzt 3 Jahre lang im Fundraising gewesen, parallel aber auch schon investiert. Wie groß ist das Team heute?
Das Team sind jetzt heute knapp 20 Leute. Das ist auch so ungefähr die Endgröße. Davon sind ein paar Fellows und Interns. Also wir haben so ein Rotating-Programm für junge, ambitionierte Absolventinnen und Absolventen, die oft bei uns starten und dann manchmal wieder ins Operative gehen oder in andere Bereiche rein. Und ansonsten so das Kernteam sind etwa 15 Leute. Und das ist auch ungefähr so eine Größenordnung, in der man so einen Fonds gut managen kann.
Ja, und in dem Fall glaube ich, wenn ich mir die Mitarbeiter bei euch vorstelle, natürlich klar, das Finanz-Know-how wird zweifelsohne vorhanden sein, aber vom Mindset her werden da schon Überzeugungstäter sein, die voll dahinter stehen und jetzt eben nicht nur Interesse haben, bei einem coolen, hippen VC zu arbeiten, sondern für die das Thema Klimaschutz, Climate Tech ganz hoch auf der Agenda steht.
Absolut. Wir achten da sehr drauf. Ist jemand wirklich intrinsisch motiviert? Macht man auch privat Dinge, aber natürlich gibt es ein Spektrum. Also wir haben Menschen bei uns, die sind wirklich krasse Überzeugungstäter, nehmen auch im Privaten, tun sehr viel, haben kein Auto, nehmen den Zug, versuchen wirklich Flüge auf Maximum zu vermeiden. Und wir haben andere, die sind da etwas entspannter und sagen, naja, der Hebel, den wir in der Arbeit haben, der ist viel, viel größer als der unserem privaten Fußabdruck. Also manche sagen ja, der Handabdruck, den wir haben mit dem, was wir tun in unserer Arbeit, der ist größer als unser Fußabdruck. Das ist auch richtig, dieses Argument. Also da gibt es ein großes Spektrum. Aber ja, uns eint sicherlich, dass wir an diesem wahnsinnig wichtigen Thema alle mit voller Kraft arbeiten wollen.
Ja. Und hattest du das Gefühl, als ihr vor 3 Jahren gestartet seid, dass der Markt auf euch gewartet hat? Also 300 Millionen Fondsvolumen, das ist ja schon signifikant für einen Klimafonds. Welche Investoren stehen dahinter? Haben die Leute euch die Türen eingerannt oder gab es Schwierigkeiten auch beim Fundraising? Wie war das?
Ja, also als wir vor 3 Jahren gestartet sind, war die 300 Millionen natürlich schon eine ziemliche Ansage, gerade für einen First-Time-Fund. Ja, das Climate-Thema ist neu und First-Time, wenn man zum ersten Mal raced, hat man natürlich, wir haben einen sehr, sehr guten Track-Record auf unseren eigenen Portfolios, also die beiden Mitgründer, die auch investiert haben, also die auch Investmentgeschäft gemacht haben, die Daria Saharova, die hat ja für Fissmann den früheren, jetzt bei uns den neuen Klimafonds nach dem Verkauf, aber die hat ja sozusagen die erste Version dieses Fonds aufgebaut. Und der Craig Douglas, der bei einem großen holländischen VC sehr viele Energieinvestments für 10 Jahre gemacht hat. Und ich, wir hatten ja einen großen Investment-Track-Record und haben unser Kapital, glaube ich, verzehnfacht in dieser Zeit. Das hat enorm geholfen. Aber trotzdem ist natürlich immer die Frage so, ja, aber was ihr allein macht, seid ihr die Summe der Einzelteile, das muss ich erst noch beweisen. Und tatsächlich war das damals eine große Hausnummer, haben uns, muss man ehrlich sagen, auch viele überhaupt nicht zugetraut. Positiv war, 2021 war ja noch alles heiti-deiti und tatsächlich war das Fundraising in dieser Anfangsphase deutlich besser, gerade mit Unternehmern und Unternehmerinnen. Wir haben sehr viele Leute am Anfang aus unserem Netzwerk bekommen, also wirklich tolle, tolle Menschen, die einfach auch viel aufgebaut haben, die viel sehen, wirklich selber tolle Unternehmen aufgebaut haben, aus der Tech-Szene, gerade aus Deutschland, sind sehr, sehr viele bei uns als LPs dabei. Und darauf konnten wir dann aufsetzen, institutionelle Anwerben, der größte bei uns, der European Investment Fund, der 50 Millionen investiert hat, KfW, auch sehr wichtig, zusammen mit dem Wachstumsfonds, einige Pensionskassen aus UK, aber auch zum Beispiel ein großer Stromversorger aus dem Baltikum. Und die haben aber natürlich alle länger gedauert und da hatte man da was, wo man aufsetzen konnte. Jetzt muss man sagen, im letzten halben Jahr, da haben wir uns ja wirklich noch über die Ziellinie geschleppt. Das Funding-Klima für Fonds ist tatsächlich insgesamt extrem bescheiden, wenn man sich die Statistiken anguckt. sieht man ja, wie massiv die Neuinvestments runtergegangen sind. Und das letzte halbe Jahr oder auch das ganze letzte Jahr, das war schon echt brutal. Aber wir haben gesagt, nee, komm, wir beißen uns da jetzt durch und machen das. Und das hat dann am Ende auch geklappt.
Und damit ist aber der 300 Millionen Fonds jetzt auch voll. Das heißt, wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, Mensch, ich habe noch 10 Millionen Euro rumliegen, das Thema Klimaschutz ist mir wahnsinnig wichtig, dem vertröstest du dann auf den Folgefonds?
Dann kann er sich privat wenden. Wir haben immer Co-Investment-Varianten, okay. Aber tatsächlich der Fonds ist geschlossen. Ja. Und wir werden natürlich auch irgendwann, wenn wir hoffentlich einen guten Job mit Fund 1 machen, auch Fund 2 raisen. Aber der momentane, der ist geschlossen. Aber wenn jemand wirklich 10 Millionen rumlegen hat, dann soll er mir trotzdem eine Mail schreiben, weil da.
Bis für 10 Millionen findet er was.
Genau, ja, da finden wir was. Da haben wir auch immer. Wir haben tatsächlich immer wieder gute Co-Investments. Das war auch so ein bisschen die Logik von unserer LP-Basis. Wir haben sehr unternehmerisches LP-Kapital, eben auch sehr viele LPs. Wir haben 250 LPs insgesamt.
Das ist ja sehr kleinteilig.
Wow. Genau, das ist sehr kleinteilig, was auch im Management manchmal ein paar Nachteile hat, ist so ein bisschen so ein Sack Flöhe, aber gleichzeitig sind diese Menschen ja auch überall draußen, sehen Dinge, sehen Deals, haben Connections und wir kriegen fast täglich kriegen wir einen Deal von einem unserer LPs zugeschickt und da muss man wieder sagen, ist es halt natürlich auch einfach eine mega Basis, die wir haben und das hat uns auch tatsächlich, oder das hat auch viele der institutionellen Geldgeber überzeugt, uns Geld zu geben.
Da habt ihr dann quasi im ersten Schritt den Sack Flöhe, hast du gerade genannt, an Smart Money sozusagen eingesammelt.
Genau, genau.
Riesen Netzwerk, was ihr quasi in den Fonds mit reingenommen habt. Und das, ich nehme an, das hat dann auch stark geholfen, nach hinten raus den Fonds voll zu bekommen, auch mit den größeren institutionellen.
Ja, total.
Aber ich meine, bei allem Klimaschutz, diejenigen, die du gerade angesprochen hast, sei es den European Investment Fund oder auch die KfW, die sind ja alle sehr klar for profit. Und das heißt, da habt ihr die ganz normalen Renditeziele, wie sie eben bei anderen Fonds auch angestrebt werden in der Größenordnung.
Genau, ja, sehr gute Frage. Tatsächlich ist das wirklich wichtig zu erwähnen. Wir haben genau dieselben Renditeziele. Wir sind auch nicht der Meinung, dass das ein Trade-off ist. Wir sind wirklich, unser Credo und unser wirklich tiefer Glaube von Anfang an ist, dass die Reduktion von CO2 ist eher ein Predictor für finanziellen Erfolg. Weil es ist ja so, wenn wir CO2 reduzieren, dann also ganz oft steigern wir die Effizienz von irgendwas. Ja, also ein Elektromotor ist einfach viel effizienter als ein Verbrennungsmotor. Eine Wärmepumpe kann viel günstiger laufen. Strom, der regenerativ erzeugt wird, kann, wenn er intelligent gesteuert wird, viel günstiger erzeugt werden als, sag mal, ein dummes Kohlekraftwerk, was einfach nur durchpowert. Also, und dazu kommt natürlich all die Dinge wie steigender CO2-Preis, steigende CO2-Steuern, die Net-Zero-Ziele der Unternehmen, der Regierungen, auch der wechselnde Konsumverhalten der Privatleute. Und für uns war das immer ganz klar, dass es einfach ein Indikator, dass eine Technologie fortschrittlicher ist. Und natürlich muss auch das Team gut sein. Wir achten auf all die gleichen Sachen, die jeder VC achtet. Aber für uns gibt es keinen Trade-off zwischen Impact und Rendite. Und nee, im Gegenteil, wir suchen eigentlich nach den Technologien, die gerade die europäische Wirtschaft zukunftsfähiger machen und unabhängiger auch machen von Energielieferungen von Schurkenstaaten und so weiter. Und diese Ziele sind perfekt aligned. Da gibt es nicht ein, das ist kein reines Gutmenschentum, überhaupt nicht, sondern es geht um die Zukunftsfähigkeit und die Zukunftssicherung unserer Wirtschaft. Und da sind wir einfach zutiefst davon überzeugt. Und wenn wir uns jetzt unser aktuelles Portfolio angucken, dann merken wir das auch. Dann merken wir das wirklich auch an konkreten Deals und wir merken das an konkreten Entwicklungen, dass diese Hypothese aufzugehen scheint.
Ja, lass uns darüber gleich nochmal kurz sprechen und euer aktuelles Portfolio einmal beleuchten. Einen Schritt vielleicht noch zurück. Du sagtest, im Grunde über eure Investoren kriegt ihr jeden Tag neue Deals angetragen und dennoch könnt ihr ja nicht jeden Deal machen, auch wenn die Vision oder die Mission von den Unternehmen vielleicht voll zu euch passen würde. Wie macht ihr also die Auswahl eurer Targets? Wie frühphasig dürfen die Targets sein? Wie hardwarelastig dürfen die Themen sein? Wie riskant dürfen sie sein? Also was sind die Investments und auch die Ticketgrößenordnungen, nach denen ihr Ausschau haltet?
Ja, also wir schauen, wir machen eigentlich Seed, Series A, Series B. Wir versuchen etwas länger zu finanzieren. Das ist auch ein Teil unserer USPs, weil wir immer merken, dass viele Fonds sehr früh die Waffen strecken müssen und dann müssen amerikanische oder asiatische Fonds übernehmen. Wir versuchen diese Phase etwas zu verlängern. Wir steigen initial mit 1 bis 10 Millionen ein, also nicht ganz früh, aber wir könnten schon recht früh einsteigen und dann das Unternehmen über die Zeit begleiten, bis zu 25 Millionen pro Unternehmen auch investieren. Wir investieren nur in europäische Unternehmen, aber mit Technologien, die eigentlich für den Weltmarkt sind, also mit einem globalen Ansatz. Aber haben uns tatsächlich jetzt darauf fokussiert, Unternehmen, die den Standort oder zumindest die wesentlichen Produktionsfazilitäten in Europa haben. Das ist einfach, wir sind, haben eine europäische DNA, auch von den Investoren her, von uns selber auch. Und wir sehen einfach auch in Europa enormes Potenzial. Wir haben wahnsinnig viele Patente, wahnsinnig viele schlaue Köpfe in Europa. Was halt fehlt, ist wirklich dieses Kapital. Und deswegen glauben wir auch, dass da die Rendite besser ist, weil auch einfach die Startups etwas günstiger sind. Und dann thematisch investieren wir in alles, was dekarbonisiert. Sprich, wir schauen, hat ein Unternehmen ein Dekarbonisierungspotenzial von mindestens 100 Megatonnen, versuchen das zu messen über eine Methode, die wir CPP nennen. Das steht für Climate Performance Potential. Also wenn ein Unternehmen wirklich seine komplette Performance entfaltet, wie viel Klimagase oder CO2-Äquivalente, Methan und sowas gehört auch dazu, werden dann damit eingespart. So ein bisschen die Analogie des Total Addressable Markets. Wie groß ist eigentlich der Markt? Und bei uns ist, wie groß ist eigentlich der CO2-Schaden? Und für uns ist der Test zum einen eben die Frage, ist das Thema relevant genug? Oder ist es eben nur so ein nice to have? Und das sind erstaunlicherweise manchmal Themen, wo man erstmal denkt, sie sind nicht relevant, sind relevant und umgekehrt. Und dann ist es aber auch eben für uns wichtig, eben aufgrund dieser Hypothese, dass die CO2-Einsparung ein Predictor für Financial Erfolg ist. Von daher fließt tatsächlich diese CO2-Einsparung auch als wesentlicher Faktor in unsere Analyse mit ein.
Wenn du von Methanausstoßen sprichst, denke ich direkt an diese Dokumentation auch auf Netflix, an Cows
Conspiracy. An die furzenden Kühe.
Und an die ganzen furzenden Kühe. Ganz genau, ja, genau. Daran muss ich in der Tat gerade denken. Und in der Tat, mit dem Blick auf euer Portfolio, da sind natürlich in der Tat viele lebensmittelnahe Themen und viele Fleischersatzthemen mit dabei.
Ja. Absolut, also das ist ein Schwerpunktthema von uns auch. Wir sind da auch ganz froh, dass wir mit der Nadine Geiser eine ausgewiesene Spezialistin haben, promovierte Biotechnologin von der ETH Zürich mit eigenen Patenten, Publikationen und sehr viel Investment-Hintergrund. Also das wäre zum Beispiel so ein klassisches Thema, wo ich null Ahnung habe. Ja, also da komme ich manchmal als Softwareunternehmer hin. Ich kann dann das Fake Steak probieren und als Konsument meine Meinung dazu abgeben. Aber tatsächlich die Frage, welche Technologien sind da spannend, was ist wirklich skalierbar, da haben wir ein ganz, ganz fantastisches Team und das ist ein Riesenhebel. Ja, 30% der CO2-Emissionen werden von der Landwirtschaft und primär von der Ernährung der Menschen verursacht und da müssen wir absolut ran und da ist wiederum Rindfleisch, generell aber auch Milchprodukte, aber auch andere Fleischprodukte und, da komme ich gleich noch zu, Schokolade interessanterweise auch mit die größten Faktoren. Und deswegen, wenn du unser Portfolio anguckst, das sind genau auch die Themen, die wir machen.
Also nicht nur die furzenden Kühe, sondern auch Schokolade. Da bin ich gleich gespannt, was du dazu noch sagst. Aber wenn ich mir das anschaue, in der Tat, und da habt ihr natürlich auch sehr, sehr namhafte Co-Investoren, mit denen ihr da unterwegs seid, also sei es Cherry Ventures, aber eben auch unter anderem Y Combinator. Und daran sieht man ja auch schon, was das für ein globales Thema ist und was da für eine globale Aufmerksamkeit drauf ist. Absolut. Absolut. Aber das, genau, ihr seid bei Project Eden seid ihr nicht mit investiert, aber das ist auch ähnlich, oder? Im Bereich der Fleischersatzstoffe, oder habe ich das falsch zugeordnet?
Das ist ähnlich, wir sind in einen Wettbewerber investiert, Juicy Marbles.
Okay,
genau. Juicy Marbles ist der direkte Wettbewerber. Die gibt es schon ein bisschen länger, ein slowenisches Team und die sind eigentlich so die ersten, die Steaks in Anführungsstrichen gebaut haben aus rein pflanzlichen Inhaltsstoffen, nicht lab-based. Also wir sind von lab-based, sind wir nicht wirklich überzeugt, dass das skaliert. Aber wir kommen eben mit gerade Fermentierungstechnologien, mit Intrudertechnologien kommen wir an viele Sachen schon jetzt sehr gut an Produkte ran, die sehr nah ans Fleisch kommen.
Gut, aber bei allem Wettbewerb, in der Tat, Project Eden ist, glaube ich, eher lab-based, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ich kenne die jetzt auch nicht so ganz genau. Ich habe die gesehen, aber das ist ja eben als VC so, wenn du in eine Sache investiert bist, also ja, zumindest unser Ethos, da kannst du nicht in Wettbewerb investieren und dann gucken wir uns die Sachen gar nicht mehr intensiv an. Und Juicy Marbles war tatsächlich unser allererstes Investment.
Okay. Ja, wobei bei aller Technologieoffenheit hätte ich es fast formuliert. Im Endeffekt ist es ja gerade bei so einem Thema wunderbar, wenn mehrere Wettbewerber parallel damit sehr erfolgreich sind. Und davon haben wir natürlich dann alle was.
Genau, aber das müssen dann halt unterschiedliche VCs machen. Also grundsätzlich.
Nee, das ist klar.
Das ist klar.
Wie viele Investments habt ihr jetzt bisher gemacht seit der
Wir haben jetzt 14 Sachen gemacht, 13 sind schon announced, eins kommt jetzt, glaube ich, nächste Woche, das Announcement. Endlich mal wieder was Software, genau in meiner Kernkompetenz, da freue ich mich auch ganz besonders drauf, weil das ist was im Browser-Extension-Space, also sogar innerhalb der Software nochmal meine direkte Kernkompetenz, deswegen hatte ich da auch besonders Lust drauf. Ich glaube, das Announcement nächste Woche. Genau.
Und das führt dann zu Energieeinsparungen aus dem Browser heraus, oder?
Da geht es um Veränderung von Konsumentscheidungen. Und bei Konsumentscheidungen, und das ist ja auch die Logik von Ecosia, hast du ja immer das Problem, wenn du wir alle sagen, so ja, müsste man mal machen, aber dann vergessen wir und dann surfen wir im Internet und dann sind wir doch wieder auf Amazon und wollen irgendeinen Scheiß kaufen. Und ohne das jetzt zu sehr anzuteasern, aber genau da greift man ein, eben in der Sekunde, wo die Konsumentscheidung tatsächlich passiert. Und das ist für uns so ein Behavioral Nudge. Und das haben wir halt auch bei Ecosia gesehen, dass es viele sagen, oh, ich würde da gerne was tun. Aber bei Ecosia musst du halt einmal die Extension installieren und dann geht halt jede Suche über Ecosia. Und dann kannst du immer noch zu Google überwechseln, wenn du mal denkst, du willst mal noch einen Vergleich haben bei Google. Aber grundsätzlich ist es wichtig, halt einmal dein Behavior zu ändern und dann per Default dieses Verhalten verändert zu haben, weil wir wissen halt alle, wie bequem wir als Menschen dann doch sind und wie sehr wir unseren alten Gewohnheiten nahehängen. Und deswegen dieses Thema Behavioral Nudges und wie können wir diese oft gut gemeinte Willen des Veränderungen auch irgendwie durch Software unterstützen, das ist eins der Themen, die ich irgendwie ganz besonders spannend finde.
Erklär uns noch einmal das Thema Schokolade.
Das Thema Schokolade, okay, ganz weg. Sind wir bei Gewohnheiten, genau, wir essen alle gerne Schokolade. Das war so ein Investment, das erste Mal kam die Daria mit diesem Investment auf uns zu und hat gesagt, ja, wir haben hier eine Schokolade, die nicht aus Schokolade gemacht wird, also nicht aus Kakao. Super, und ich so, wo ist das Climate Investment? Und das ist genau so ein Fall, wo man oft eben denkt, oder ich auch gedacht habe, was hat denn das mit Klima zu tun? Und dann habe ich jetzt gelernt, dass Schokolade ähnlich wie Palmöl eigentlich einer der Haupttreiber für Abholzung von Regenwald ist. Genauso wie für Palmölplantagen im Kakaoplantagen. Und dazu gibt es natürlich noch einen ganzen Haufen andere Probleme, Kinderarbeit, die Lieferketten, die Preise sind explodiert jetzt für Kakao, auch aufgrund des Klimawandels und veränderten Wetterbedingungen. Und das Produkt, das Unternehmen heißt Planet A Foods, das Produkt heißt jetzt Choviva, gibt es inzwischen, kannst du es im Rewe kaufen, es ist Teil von Müsli, es ist Teil von Schokoladen, die haben Kooperationen mit Balsen, mit Lindt, mit diversen anderen und das Produkt ist eigentlich durch eine Präzisionsfermentierung, das ist also quasi dieser alte Prozess der Fermentierung, technologisch neu gedacht, da sind sehr viele Unternehmen jetzt dran und da wird aus Hafer oder teilweise auch Haferkleie, glaube ich, wird am Ende ein wirklich absolut schokoladenähnliches, kakaoähnliches Produkt hergestellt, was dann eben wieder ein Ingredient für die Lebensmittelbranche ist. Und die Ähnlichkeit ist frappierend, der Preis ist sensationell und der CO2-Footprint ist 94% niedriger. Und ich glaube, die gesundheitlichen Werte sind sogar, also die Ernährungswerte sind sogar auch noch einen Tacken besser. Also es ist einfach phänomenal, wo man sagt, es ist einfach ein Produkt, was auf allen Ebenen gewinnt. Und das ist tatsächlich auch ein Unternehmen im Portfolio, mit dem wir sehr, sehr glücklich sind. Ja, und das zeigt eben wirklich nochmal für uns ganz gut dieser Grundsatz, dass ein Unternehmen eben nicht nur auf CO2-Einsparung gehen muss, sondern wirklich, dass es nur ein Predictor für finanziellen Erfolg ist, aber einfach auch ein Produkt haben muss, was auf anderen Ebenen überzeugt. Und das zieht sich eigentlich durch unser ganzes Portfolio durch.
Ja. Wie siehst du den Einfluss von größeren Strategen, die jetzt auch in den Markt mit hinein investieren? Ich bin bei euch bei Freshflow drüber gestolpert, wo zum Beispiel Fieger auch mitgenannt wird als Mitinvestor, als großes Logistikunternehmen. Siehst du das, dass da immer mehr Konzerne auch aus so angrenzenden Branchen mit draufspringen und auch in schon sehr, sehr frühen Phasen mit dabei sind?
Ja, absolut. Also das sehen wir. Also wir haben tatsächlich in vielen Unternehmen haben wir Strategen mit an Bord. Anderes Beispiel zum Beispiel wäre Custom Cells. Das ist einer der führenden Batterieproduzenten jetzt in Deutschland. Da ist Porsche mit dabei. Und das ist, ich hatte ja selber einen Strategen an Bord bei Sedo, haben wir vorher drüber gesprochen. Das ist Fluch und Segen zugleich. Also die Strategen haben sehr viel Ahnung natürlich, aber sie schließen natürlich manchmal auch die Märkte, weil jeder Stratege hat auch einen anderen Strategen, die sich im erbitterten Wettbewerb befinden, und dann schließt sich eine Tür, wo sich eben eine andere öffnet. Und deswegen ist das immer so ein bisschen knifflig, aber was wir halt meistens haben, ist, dass die Strategen sehr kleine Tickets haben. Also auch im Venture-Bereich, wir machen in der Regel Tickets zwischen 10% und 20%, und oft liegen die Strategen sogar noch darunter. Das heißt, dass kein Stratege einen beherrschenden Einfluss hat, weil das sieht man dann doch im VC-Geschäft. In dem Moment, wo ein Stratege Überhand nimmt, wird es einfach schwieriger, auch Anschlussfinanzierung zu bekommen. Es stellt sich auch immer die Frage, was ist eigentlich der Exit-Pfad? Ist der vorgezeichnet für den Strategen? Und das ist natürlich aus Sicht der Gründer, aber auch aus Sicht für die anderen VC-Geber nicht immer optimal. Von daher muss man das sehr genau abwägen, wann sind Strategen hilfreich und wann sind Strategen nicht hilfreich. Und jetzt in den Setups, die wir gefunden haben, glaube ich, können wir sagen, da sind wir überall sehr glücklich mit denen. Aber eben, weil wir auch darauf achten, dass keiner da dominiert.
Und siehst du neben den VC-Investments von Großkonzernen in Climate-Tech-Unternehmen auch ganz klare M&A-Strategien von Konzernen, die sich dann junge Climate-Tech-Startups reinholen?
Ja, absolut. Also das ist ja gerade zum Beispiel im Lebensmittelbereich, die Großkonzerne, also die Nestlés und Unilevers dieser Welt, die wachsen ja sehr viel über Akquisitionen, weil sie viele der neuen Produkte, gerade die technologisch anspruchsvolleren, nicht selbst entwickelt. Und das ist natürlich für uns auch der Exit-Pfad. Ja? Und auch als VC brauchen wir einen Exit-Pfad. Wir haben, wie andere Fonds auch, wir haben eine Fondslaufzeit von 10 Jahren, Investmentperiode von 5 Jahren, also ganz, ganz klassische Metriken. Das heißt, wir müssen immer, wenn wir in ein Unternehmen investieren, müssen wir natürlich mit einem Auge schon überlegen, wer könnte ein möglicher Käufer hier sein. Und das ist definitiv auch ein Markt, der genauso viel Aktivität hat wie andere Märkte.
Also ist das dann nicht das Risiko vom nächsten Shitstorm, wenn dann Planet A mal irgendwann an Nestlé exited wird? Also kein Risiko des Greenwashings, sondern einfach eine sinnvolles Technologieinvestment auf deren Seite.
Ja, es gibt natürlich gibt es dieses Risiko. Also Oatly zum Beispiel ist so ein prominentes Beispiel, ja. Nachdem BlackRock die gekauft hat. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Also wir sehen oft diesen Shitstorm, wobei man oft sagen muss, der Shitstorm, der ist meistens nach 3 Tagen vorbei und dann wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Die Frage ist eher, was ist die langfristige Glaubwürdigkeit für das Unternehmen und was macht der Käufer damit? Und ich kenne viele Beispiele, wo wirklich Unternehmen, wo ich sagen würde, also ich finde Nestlé ja noch, also ja, es gibt sicherlich nochmal bessere Unternehmen, aber es ist kein ganz schlimmes Unternehmen oder Unilever, die verkaufen dann einfach Nahrungsmittel. Aber Unternehmen wie Shell zum Beispiel, um da mal ein Beispiel zu nehmen, ich kenne Unternehmen, die wurden von Shell gekauft, wo Shell aber dann tatsächlich die Produkte in die Vertriebsorganisationen ausgerollt hat und den Umsatz verzehnfacht hat in den nächsten 2 Jahren. Und dann muss man natürlich sagen, naja, ist ja super, ja, hast du ein klimapositives Produkt und dann kommt ein in Anführungsstrichen böses Unternehmen, aber macht was damit, dann ist das eigentlich auch wieder gut und dann kann man sich das nur wünschen. Aber das ist natürlich, leider hat man das nicht ganz in der Hand immer, was der was der Käufer eines Unternehmens macht, sondern das kann man versuchen, in Gesprächen natürlich herauszufinden. Aber das wäre uns schon wichtig, wenn das jemand kauft.
Ja, ja klar. Also schon eine gewisse Verantwortung, die ihr dann auch im Exit-Prozess mit übernimmt. Ja, absolut. Wie siehst du Deutschland insgesamt als Wirtschaftsstandort im Bereich Climate Tech?
Also ich glaube, Deutschland ist ein guter Standort. Ja, wir haben, ich kenne jetzt nur die Zahlen für Europa, aber wir haben in Europa sind ein Drittel der Patente in der Welt im Klimabereich sind in Europa. Auch ein Drittel der Absolventen, also in den relevanten technischen Berufen, sind in Europa. Also wir sind in Europa eigentlich super aufgestellt. Was wirklich fehlt, ist Kapital. Wir haben ja auch eine gute Produktionskultur in Deutschland, was Hightech angeht. Ich kann auch mit keiner Basis verstehen, wie rechte oder semi-rechte Kräfte auch den Standort immer wieder schlecht reden, nur weil sie halt mal gerade jetzt mal 2 Jahre nicht am Ruder sind. Das ist Quatsch. Ja, gibt natürlich eine Menge Dinge. Ich glaube, wir müssen an Bürokratie und an viele Dinge nochmal ran. Aber Deutschland ist ein guter Standort. Europa ist ein guter Standort. Wir arbeiten in der Regel unsere Unternehmen von einer europäischen Basis aus. Und es geht aber natürlich immer darum, kommt man auch auf den Weltmarkt, gerade auch als Absatzmarkt, aber natürlich auch als Produktionsmarkt, weil nur so kann man wirklich auch skalieren. Und damit beschäftigt sich aber auch jedes Unternehmen bei uns.
Ja, ja. Also ich glaube, in der Tat ist das Leiden auf sehr, sehr hohem Niveau in Deutschland und vielleicht geht es uns in der Tat in einigen Aspekten auch zu gut, auch wenn das vielleicht keine ganz populäre Meinung ist und du hast gesagt, es gibt immer viele Stellschrauben, die man nochmal anfassen kann oder einige, was in den letzten 10, 15, 20 Jahren liegen geblieben ist, aber es gibt, glaube ich, wenige Länder auf der Welt, in denen ich lieber leben würde als in Deutschland insofern, das große Bild darf man dann auch nie vergessen. Wir nähern uns dem Ende, aber einzelne Fragen habe ich noch. Thema Bürokratie hast du gerade angesprochen. Da war natürlich gerade in den letzten Jahren das Thema ESG-Reporting, ESG-Kriterien bei sehr, sehr vielen Unternehmen sehr, sehr hoch auf der Agenda, hohe Relevanz, auch bei M&A-Transaktionen, ESG-Due Diligence, hohe Relevanz eingenommen. Ist das für dich ein richtiger Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz oder ist das durch die Bürokratie dahinter vielleicht auch ein Bremsschuh an einigen Stellen?
Also es gibt natürlich immer wieder überbordende Sachen, Dinge, wo sich am Ende nur vielleicht die Prüforganisationen was verdienen, aber grundsätzlich ist es der richtige Weg. Ja. Es gibt ja den Grundsatz im Unternehmen, kennt jeder Unternehmer, you can't manage what you don't measure. Ja. Und wir reden alle immer KPIs und versuchen die kleinsten Dinge zu messen. Wenn wir bestimmte Dinge einfach nicht messen, werden sie nicht verbessert. Ja, es ist einfach so. Und Leute, die sagen so, ja, das bremst Entwicklung aus, das ist Quatsch. Ja, also ich glaube, das ist gut. Man muss gucken natürlich auch da, dass man für kleine Unternehmen die Bürden etwas geringer hält. Man muss gucken, dass man schaut, dass diese Dinge nicht im internationalen Wettbewerb zu nachteilig werden. Ja, aber das kann man ja auch dadurch, gerade jetzt das Lieferkettengesetz, wo es ja wirklich auch darum geht, Europa als Absatzmarkt ist sehr attraktiv. Ja, wir haben im Großraum Europa 500 Millionen Menschen, einer der stärksten Absatzmärkte der Welt. Damit können wir bestimmte Dinge beeinflussen. Wir müssen halt dafür sorgen, dass das eben dann nicht zum Nachteil der Produktion ist. Wenn man die bestimmte Dinge beachtet, ist das schon grundsätzlich der richtige Weg, weil eben sonst braucht man gar nicht anfangen. Vielleicht eine Sache wichtig in diesem Punkt, weil es gerne vermischt wird, das ESG sagt ja nichts über das beste über das Geschäftsmodell selber aus. Ja, das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich, dass Shell ein exzellentes ESG-Rating hat, weil sie eben Environmental, Social und Governance-Vorgaben sehr gut berücksichtigen. Tesla hat ein ganz furchtbares. Trotzdem hat Tesla eine gesamte Branche dekarbonisiert, einfach weil sie Druck aufgebaut haben, dass die ganze Branche des Verbrennermotors sich endlich mal bewegt. Bei allem sozusagen, was man über Elon Musk denkt, ich bin auch nicht immer ein kompletter Fan, da gebe ich Tesla extrem viel Credit. Ja? Einfach die Veränderung einer gesamten Branche geschafft zu haben, Hut ab. Ja? Und deswegen muss man wirklich trennen, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Beim World Fund, das Geschäftsmodell wird bei uns durch eben das Klimapotenzial bewiesen, also sprich, können wir dekarbonisieren. ESG ist dann eher ein Standard-Framework, genauso wie ein Abschluss von einem Wirtschaftsprüfer geprüft wird. Sind die Zahlen korrekt? Ist das irgendwie alles ordentlich? Ist das fast eher ein prozessorales Thema? Aber eben, wir machen das bei unseren Unternehmen auch, machen jetzt zum Beispiel bei der SaaS Group auch gerade ein ESG-Scoring. Es hilft einem auch, bestimmte Prozesse zu verbessern. Ja, wie so ein ISO-Prozess auch, es ist painful, aber man hinterfragt auch plötzlich bestimmte Dinge, die man vorher nicht hinterfragt hat. Und ja, von daher lange Rede, kurzer Sinn. Also ich bin grundsätzlich Fan davon, das in den Katalog der messbaren Dinge mit aufzunehmen und auch Unternehmen mit danach zu steuern. Und letzte Sache vielleicht noch. Die Statistiken zeigen ja auch, dass Unternehmen, die hohe ESG-Scores haben, besser für die Shareholder operieren. Ganz einfach, weil sie sich mehr Mühe geben. Das heißt, es ist ja einfach nur, du gibst dir Mühe bei bestimmten Dingen, dann gibst du dir auch woanders Mühe. Ob das jetzt Korrelation oder Kausalität ist, ist die Frage. Aber grundsätzlich ist es nicht schlecht fürs Geschäft.
Allerletzte Frage. Wir haben gerade am Anfang von unserem Gespräch festgestellt, du bist ein Tausendsasser und bist bei sehr, sehr vielen Unternehmen beteiligt, treibst sie mit voran jetzt mit dem World Fund, mit einem riesigen neuen Projekt. Worauf dürfen wir uns in Zukunft noch bei dir freuen? Gibt es große unternehmerische oder auch andere Träume, Ziele, die du dir erfüllen möchtest? Wo geht für dich ganz persönlich die Reise hin?
Ich habe momentan, glaube ich, mehr als genug an der Backe und muss eher schauen, dass ich mich so ein bisschen fokussiere, was ich gemacht habe. Ich habe mich ja auf World Fund und auch auf SaaS Group fokussiert und zum Beispiel mein Angel-Geschäft, das läuft momentan auf sehr kleiner Flamme. Ich habe jetzt keine Sache, also die würde ich immer mal gründen. Ich bin da eher der Unternehmer, der auch dann mal irgendwann merkt, so, oh, hier ist eine Gelegenheit, hier müsste man mal was tun und dann vielleicht was macht. Vielleicht würde ich eine Sache, die Idee kann aber mal gerne jemand nehmen und selber damit losrennen. Ja, wie wir alle wissen, Ideen ist nichts, Execution ist alles. Was ich mich immer frage, wir haben so brutal, also in allen meinen Unternehmen gerade, haben wir überall Offices tonnenweise leer stehen, brauchen aber meistens ein oder zwei Tage die Woche dann doch diese Offices. Und für mich müsste mal jemand dieses ganze Thema Office-Sharing angehen. Und zwar nicht jetzt wie WeWork oder sowas, weil das ist ein Scheißkonzept. Ja, da fühlt man sich auch nicht wohl, sondern eher so nach dem Motto, zwei oder drei Unternehmen teilen sich ganze Räumlichkeiten, haben ein vernünftiges Buchungssystem, sodass die einen, was weiß ich, Montag, Dienstag, die anderen Mittwoch, Donnerstag, einer vielleicht nur Freitag ist. Mit Pricing, du könntest einfach eine Ressource, die ja sehr teuer ist, plötzlich zwei- bis dreimal effizienter nutzen. Ökologischer Benefit genau gleich, ja, bauen auch eins der großen Faktoren. So, das müsste mal jemand angehen und das irgendwie zu, das ist für mich so ein obvious case, wo wir eine Ineffizienz haben, die teuer ist, die unpraktisch ist, die auch Arbeitsaufwand bindet und eben ökologisch keinen Sinn macht. Und das müsste mal jemand angehen, aber ich werde es nicht sein in den nächsten zwei, drei Jahren, aber ich bitte, irgendjemand möge diese Idee nehmen und damit rennen und dann wäre ich sehr gerne erster Kunde.
Du, also ich schaue gerade hier aus unserer Aufnahmekabine raus in ein freitagsbedingtes, sehr, sehr leeres Büro, wo die meisten Kollegen heute im Homeoffice sitzen. Also du sprichst mir aus der Seele und vielleicht haben wir das Glück und wir haben einen Hörer, eine Hörerin mit dabei, die jetzt genau diesen Impuls von dir aufnehmen. Also ich wäre auch sofort mit dabei. Du Tim, vielen Dank für diesen Deep Dive ins Venture Capital Geschäft für den Climate Tech. Ich glaube, das Thema wird uns allen in Zukunft noch mehr treiben, noch mehr unser Leben beeinflussen, als uns heute eh schon bewusst ist. Insofern war das endlich mal Zeit, dass wir da einen inhaltlichen Deep Dive vorgenommen haben. Also vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an alle Zuhörer, wenn ihr bis jetzt noch mit dabei seid und euch die Episode gefallen hat. Verlinkt euch auch mit dem Tim bei LinkedIn. Auch da bekommt ihr viele Updates immer zum Climate Tech Markt. Hinterlasst sehr, sehr gerne eine gute Bewertung für den Podcast bei Spotify und abonniert den Podcast in eurem Player eurer Wahl. Und nächste Woche geht es dann schon weiter. Freue mich auf euch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.